Wenn er jemals einen Namen gehabt hatte, so hatte er ihn vergessen. Wenn er jemals Eltern gehabt hatte, so erinnerte er sich nicht an sie. Wenn er jemals geboren worden war, so wusste er nicht mehr wann. Weiß. Seine Welt war weiß und kalt, von einem grausamen, alles verzehrenden Weiß, das seine Augen blendete, und einer noch grausameren Kälte, die wie mit gläsernen Fängen in seine Glieder biss. Der Wind drehte sich, und die Böe, gegen die er sich gerade noch mit aller Kraft gestemmt hatte, traf ihn nun von der Seite, und das mit solcher Wucht, dass er noch einen ungeschickten Schritt weiter stolperte und dann schwer in den Schnee fiel. Er stand auf, hob die Hand ans Gesicht und fühlte langes, zu eisigen Strähnen erstarrtes Haar und glatte Wangen, auf denen noch nie ein Bart gesprossen war. War er noch ein Junge? War er es gewohnt, zu kämpfen? Er wusste es nicht. Seine rechte Hand war zu der leeren Scheide an seinem Gürtel gekrochen, ohne dass er sich der Bewegung auch nur bewusst gewesen wäre, was möglicherweise darauf hinwies. Aber für solcherlei Überlegungen war jetzt keine Zeit. Er war noch immer fast blind, auf jeden Fall aber orientierungslos, bekam aber dennoch allmählich ein Gefühl für seine Umgebung. Es war in den Bergen. Obwohl die brüllenden Schleier rings um ihn herum nicht für einen Moment aufrissen, spürte er das gewaltige Massiv in seinem Rücken. Manchmal tauchten verschwommene Umrisse aus dem weißen Toben vor ihm auf, Felsen mit harten Flächen, die sich unter schimmernden Eispanzern verbargen, aber auch Bäume mit blattlosen Ästen, die sich in den Sturm zu krallen schienen. Er stolperte weiter, prallte schließlich gegen einen Felsen und wäre um ein Haar gestürzt, und als er sein Gleichgewicht wiederfand, sah er die Fährte. Es war nur ein Stück einer Spur, ein einzelner, aber klar erkennbarer Abdruck in einem schmalen Winkel, den der Sturm nicht erreichte. Nicht die Spur eines Menschen, sondern die eines Tieres. Obwohl er sich nicht daran erinnerte, so etwas jemals gesehen zu haben, wusste er doch, dass sie von einem Wolf stammte. Nur die Größe stimmte nicht. Sie war so groß wie eine Männerhand mit gespreizten Fingern. Da es nichts gab, was er tun konnte, bewegte er sich weiter und spürte, dass die Neigung des Bodens allmählich abnahm. Unter dem Schnee war jetzt loses Geröll, kein scharfkantiger Fels mehr. Dann hörte er den Schrei. Hätte das Unwetter weiter mit derselben Wut getobt, mit der es ihn ausgespien hatte, so hätte er den Ursprung des Schreis nie gefunden. Doch die Kraft des Sturms ließ nach, und nach einem letzten, kreischenden Aufbäumen erlosch er so plötzlich, dass die nachfolgende Stille fast in den Ohren dröhnte. Anstelle von tobenden Sturmböen zog sich nun ringsum ein Vorhang aus glitzerndem, weißen Staub entlang, der sich schließlich zu senken begann und einen Blick auf ein wahrhaft grandioses Panorama eröffnete. In seinem Rücken und über ihm erhoben sich die Berge, ganz wie er es erwartet hatte, aber 10-mal höher. Und vor und unter ihm lag eine nicht minder gewaltige Ebene. Ein Meer? Dieses Bild war falsch. Dieses Land dürfte es gar nicht geben. Vielleicht war er tot. Und dies hier war Utgard, die Welt des Feuers und der Riesen, in die diejenigen verbannt wurden, die sich nicht als würdig erwiesen hatten, einen Platz an den Tafeln von Valhall zu finden. Aber wenn er tot war, wieso fror er dann so? Dann wiederholte sich der Schrei, heiser diesmal. Mit einem Geschick, das ihn selbst überraschte, stürmte er weiter, erspähte einen direkten Weg in die Tiefe und schlug ihn ohne Zögern ein. Rasch kletterte er über messerscharfe Grate und vereiste Klippen. Wieder hörte er etwas, keinen Schrei diesmal, sondern einen anderen, viel unangenehmeren Laut. Als er den Waldrand auf der anderen Seite erreichte, wurde es schlimmer. So dürr und blattlos dieser Wald auch war, hatte er dem Sturm doch genug Widerstand entgegengesetzt, um den Schnee zu einer mehr als mannshohen Düne aufzutürmen, die zu überwinden sich als unerwartet schwierig erwies. Und als es ihm endlich gelang, das Hindernis zu übersteigen, stolperte er über eine Leiche und fiel der Länge nach in den Schnee. Es war der Körper einer Frau von vielleicht 40 Jahren, in zerfetzte und mit gefrorenem Blut besudelte Kleidung gehüllt, war sie ausgemergelt und über mit schrecklichen Wunden bedeckt, von denen er nicht genau sagen konnte, was sie verursacht hatte. Sie war noch nicht lange tot. Ihre Haut dampfte noch in der Kälte und die tiefsten ihrer grässlichen Wunden bluteten noch. Mühsam stemmte er sich hoch, entfernte sich von dem zerfetzten Leichnam und machte dann noch einmal kehrt, um sich zu der Toten hinabzubeugen und ihr das Messer aus dem Gürtel zu ziehen. Danach setzte er seinen Weg fort. Nur einen Steinwurf entfernt lag ein auf die Seite gestürzter Wagen im Schnee. Bis zu diesem Punkt, an dem sich das Schicksal seiner Insassen erfüllt hatte, war er von zwei Ochsen gezogen worden, von denen einer noch mit gebrochenem Genick an der Deichsel hing. Der Wagen selbst war vollkommen zerstört, und was immer er einst transportiert hatte, war im weiten Umkreis im Schnee verstreut. Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs. Er entdeckte zahlreiche Werkzeuge. Zangen, Hämmer und Eisenstangen mit sonderbar gebogenen Enden, und unmittelbar hinter dem zertrümmerten Wagen lag sogar ein kleiner Amboss, der einen gewaltigen Krater in den Schnee gestanzt hatte. Erst nach einem Moment ging ihm die wahre Bedeutung dieser Beobachtung auf. Weder der Amboss noch der Großteil des Werkzeugs waren von Schnee bedeckt, was nichts anderes bedeutete, als dass der Wagen umgestürzt war, nachdem der Sturm bereits zu Ende gewesen war, was wiederum bedeutete, dass nicht der Sturm den Wagen umgeworfen hatte. Warum überraschte ihn das eigentlich? Auch die Tote, die er gefunden hatte, war kein Opfer des Unwetters geworden, sondern ein plötzliches Gefühl von Gefahr ließ ihn herumfahren und sich in derselben Bewegung zur Seite werfen und das Messer in die Höhe reißen. Eines davon rettete ihm vielleicht das Leben, und es war vermutlich nicht das winzige Messerchen, dessen Klinge kaum scharf genug war, das struppige Fell des riesigen Wolfs zu durchdringen, der ihn ansprang. Immerhin schien das Tier die Gefahr zu spüren, die von der scharfkantigen Waffe ausging, denn es warf sich mitten im Sprung herum. Seine zuschnappenden Kiefer verfehlten die Hand, die das Messer führte, und die gewaltigen Tatzen, die ihr Opfer umwerfen und niederdrücken sollten, fuhren harmlos durch die Luft. Aber die kräftigen Hinterläufe und der peitschende Schwanz trafen ihn mitten im Sprung. Schwer fiel er in den Schnee, rollte zwei- oder dreimal herum und stieß schmerzhaft gegen etwas sehr Schweres und Hartes, das sich darunter verbarg.